Der Text für unsere heutige Predigt, das ist ein Psalmwort. Es ist der 13. Psalm. Dieser Psalm ist überschrieben mit Hilferuf eines Angefochtenen. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ihr erinnert euch vielleicht, im vergangenen Jahr haben wir im Bibelgespräch uns ganz intensiv mit den Psalmen beschäftigt. Und die Psalmen, die sind ja so ein Buch für die Seele. Wir finden uns wieder in dem, was wir lesen. Und da, wo wir uns nicht so ganz wiederfinden, oh, da blättern wir einfach mal um. Das kann man ja mit dem Psalm so ganz wunderbar machen. Es ist ja so ein bisschen so, als würde man in einem Gedichtband stöbern. Das, was uns anspricht, das lesen wir. Und das, was uns nicht so anspricht, oh, das lassen wir einfach mal weg. Ich habe als Kind einmal meiner Oma ein Gedichtbuch geschenkt. Ich wusste, dass sie so gerne Gedichte liest. Und ich sage euch, das war so ein richtig dicker Wälzer. Und als Kind habe ich dafür auch richtig viel Geld ausgegeben. Das war ja damals noch was. Und natürlich hat sie sich über diesen Gedichtband gefreut. Aber sie hat ihn nicht wie ein normales Buch von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen. Sie hat immer wieder drin geblättert, drin gelesen und sich gefreut an dem, was sie gefunden hat. Und so machen wir das ja mit dem Psalmen auch so oft. Nur ich erinnere mich, in diesem letzten Jahr, wo wir die Psalmen zum Bibelgespräch hatten, da war das ja etwas schwieriger. Denn da wurden uns Psalmen vorgelegt, die uns nicht so ganz lagen oder die wirklich nicht so in unser Schema, oh, das tut mir gut, passen. Und ich sage euch, auch dieser 13. Psalm, den ich eben gelesen habe, ist Teil dieser Psalmen. Und wir haben ihn damals im Bibelgespräch besprochen und auch die heutige Predigt fußt so ein bisschen auf das, was wir damals so ausgetauscht und bedacht haben. Und wir haben festgestellt, es ist doch immer wieder erstaunlich, wenn wir uns mit Texten, insbesondere mit biblischen Texten beschäftigen, die uns vielleicht so ein bisschen zu eckig oder zu unbequem sind, dass gerade doch diese Texte Überraschungen für uns bereithalten. Und so möchte ich auch diesen 13. Psalm noch mal heute Morgen mit euch zusammen betrachten. Und ich möchte, dass wir uns einfach überraschen lassen von dem, was dieser Text für uns bereithält. Wir werden uns zunächst einmal das Thema anschauen, womit sich dieser Psalm beschäftigt. Dann betrachten wir ein bisschen ausführlicher die dargestellte Situation und damit verbunden auch die Anliegen, die hier deutlich werden. Und am Ende lösen wir unsere Fragestellungen auf, indem wir den 6. Vers lesen. Zunächst einmal das Thema. Und dieses Thema wird in dem 1. und 2. Versen dieses Psalmes schon deutlich. Wir lesen nämlich in diesen beiden Versen 4-mal die Formulierung: Wie lange? Jetzt mal nur so am Rande. Also diese Wiederholungen sind auch ein Stilelement, das für den Aufbau der Psalmen typisch ist. Die Psalmen, die sind ja keine intuitiv zu Papier gebrachten Gedanken. Also die Psalmen, das sind ja Kompositionen und verschiedene Stilelemente werden darin wirksam. Und durch diese Stilelemente werden auch bestimmte Aussagen gemacht. Deswegen müssen wir uns jetzt auch so ein bisschen damit beschäftigen. Und eines dieser Stilelemente ist die Wiederholung. Also wir lesen hier viermal die Frage, wie lange? Und hier wird eigentlich die Frage gestellt, wo Gott in meinem persönlichen Leben ist. Und es ist eine durchaus berechtigte Frage und ich finde auch heute Morgen im Bibelgespräch klang sie immer wieder an. Und es ist eigentlich die Urfrage, wenn man sich mit dem Glauben und mit dem Transzendenten beschäftigt. Wo ist denn Gott angesichts von Leid, Kummer und Not? Und das bezieht sich jetzt sowohl auf mein persönliches Leben, als auch, wenn ich mir die gesamte Welt anschaue. Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? Wenn die Krankheit schlimmer wird und nicht besser? Wenn mich ein Unglück trifft, das mein ganzes Leben durcheinander bringt? Was ist, wenn ich meinen Job verliere oder wenn mein Job sich so verändert, dass ich da einfach nicht mehr reinpasse? Was ist, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn sich Hoffnungen zerschlagen und wenn sich eine Katastrophe an die andere reiht? Ich glaube, dass ihr genug Beispiele in eurem persönlichen Leben findet, die hier passen würden. Und auch wenn wir uns die Welt insgesamt anschauen, dann gibt es doch genug, was uns an der Gegenwart eines guten und gütigen Gottes zweifeln lässt. Man könnte es zusammenfassen, der Mensch ist des Menschen Feind. Der Mensch ist des Menschen Feind. Er zerstört, er erniedrigt, er verletzt, er tötet, er missachtet das Leben und die Würde anderer. Und neben, als wenn das nicht schon genug wäre, zerstört er nebenher noch seine eigene Lebensgrundlage. Die Umwelt wird ausgenutzt und ausgeblutet und die Ergebnisse dieses Handelns werden einfach wegdiskutiert. Und seien wir doch ehrlich, wir stehen manchmal da als Betroffene mit einer Mischung aus Schuld und Hilflosigkeit. Gibt es also ein aktuelleres Thema? Gibt es ein aktuelleres Thema für uns persönlich und für uns Menschen im Allgemeinen? Ein Psalm Davids vorzusingen. So steht es in den Anweisungen über dem Psalm. Sozusagen der erste Vers, ein Psalm Davids vorzusingen. Singen kann man diesem Psalm immer, früher und heute. Das passt problemlos. Und so wenden wir uns mit dieser uralten und doch hochaktuellen Frage an den Psalm. Wo ist Gott? Schauen wir uns die Situation an, in den Versen 2 und 3. Da begegnet uns ein Mensch, der sich verloren und verlassen fühlt. Ja, wenn Freunde sich abwenden, wenn Weggenossen sich zurückziehen, ja, dann tut das weh. Und ich denke da an ein Lied von Reinhard May, ihr kennt es bestimmt. Reinhard May singt dort, allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt und von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir ganz allein. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Doch der Mensch in unserem Psalm, der fühlt sich nicht von seinen Mitmenschen oder von seiner Umgebung verlassen, sondern von dem höchsten Wesen, das er kennt, von Gott. Sich von Menschen verlassen zu fühlen, das tut weh. Doch von Gott verlassen zu sein, das toppt doch alles. Wenn derjenige, auf den ich alle meine Hoffnung werfe, nicht erscheint, wenn ich alleine bin in der Not, wenn das Wunder, die Hilfe, die Rettung ausbleiben, dann habe ich doch eigentlich allen Grund zu zweifeln und mich zurückzuziehen. Dann bleibt mir doch wirklich nur die leere Bank auf einem kalten, leeren Flur, wie Reinhard May das in der letzten Strophe seines Liedes singt. Doch es ist nicht nur die Verlassenheit, die hier drückt. Es ist auch die Dauer, die Hartnäckigkeit, mit der Gott sich verbirgt. Warum sollte sonst viermal gesagt werden, wie lange, wie lange, wie lange, wie lange? Der verborgene Gott, das ist wohl die größte Herausforderung, die uns in unserem Glaubensleben begegnet. Und nicht nur wir kennen den verborgenen Gott, auch in der Bibel, die ja das Buch über Gott ist, auch dort entzieht sich Gott scheinbar den Menschen. Ich denke da an Josef, an Elia, an Hiob und nicht zuletzt auch an Jesus selber. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch was erfahren wir nun in diesem 13. Psalm über den Widersacher, also den sogenannten Feind? Also wir lesen von einem Feind, der stark ist und der sich erhebt. Es erscheint ein, also so neudeutsch unsere jüngeren Mitglieder, also unsere Jugendlichen würden sagen, es ist wie ein Battle. Der Psalmschreiber gegen den Feind. Der Feind glänzt mit Macht, mit Übermacht. Er ist so mächtig, dass er das ganze Leben und das ganze Denken seines Gegenübers bestimmt. In Vers 3 lesen wir das. Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Das Battle ist ungerecht. Der Sieger scheint schon festzustehen. Und wenn es in Vers 4 heißt, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, so spüren wir doch das Lebensbedrohliche der Situation. Der Feind hat so viel Macht, dass er mir das Leben nehmen kann. Alle Kraft, alle Zuversicht ist dahin. Und die Frage steht im Raum, wer wird dieses Battle gewinnen? Und zurzeit, sage ich, sieht es nicht gut aus für den Psalmschreiber. Gar nicht. Ja, und wie erscheint Gott nun hier? Das sehen wir auch so ein bisschen in den Versen 2 bis 5. Es scheint, als wenn unser Gott ein passiver Gott wäre. Da steht, er vergisst in Vers 2, er lässt alleine in Vers 3 und er ist schwach auch in Vers 3. Das Einzige, was er, dieser Gott, aktiv tut, das ist es, sich zu verstecken. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Das ist noch nicht mal ein rein passives Nichtsein, sondern sogar ein aktives Nichterscheinen. Eine Verweigerung. Gott verweigert sein Gottsein. Gott verweigert es, Gott zu sein. Denn wozu wäre Gott da als dazu, um zu erscheinen und zu retten? Und diese Verweigerung Gottes, Gott zu sein, wird auch in der Wortwahl deutlich. Denn Gott wird hier mit Eigenschaften beschrieben, die wir eher für Menschen benutzen würden. Da heißt es vergessen, verstecken, alleine sein, schwach sein. Wenn wir in Vers 3 lesen, dass der Feind sich erhebt, dann ist das ja wohl als Schwäche Gottes aufzufassen. So erscheint Gott als ein schweigender Gott, als ein verborgener Gott, als ein schwacher Gott. Und mit welchem Anliegen tritt der Mensch nun hier auf? Mit welchem Anliegen richtet der Mensch sich an Gott? Was will der Mensch eigentlich von Gott? Es ist doch eigentlich so einfach. Und das lesen wir in Vers 4. Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Zusammenfassend könnte man hier sagen, der Mensch erwartet Errettung. Errettung vom drohenden Tod. Errettung konkret von den Widersachern. Errettung von den Feinden. Und hier wird Gott wieder mit ganz menschlichen Eigenschaften bedacht. Da heißt es, Gott, schaue doch. Gott höre doch, Gott erhöre doch. Sehen und hören, Der Mensch bittet hier mit dem bekannten Wort von dem sehenden und dem hörenden Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich hört. Ihr erinnert euch, es kommt euch bekannt vor, das war die Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gesehen werden, das möchte der Mensch. Er möchte nicht in der Bedeutungslosigkeit oder in der Anonymität verschwinden und schon gar nicht, wenn es um Gott geht. Ja, und wir merken hier, der Mensch betrachtet Gott mit seinem menschlichen Denken und mit seinem menschlichen Sein. Ich meine, wie sollte er es auch anders machen? Unser Denken bestimmt unser Bild von Gott. Und wie schwer fällt es uns doch oft, Gott zu verstehen. Einfach weil Gott so viel größer und umfassender ist, als wir uns das vorstellen können. Und so ist das, was hier geschieht, auch viel komplexer, als es uns zunächst erscheint. Damals im alten Orient war es für die Menschen klar: Je größer der Gott, desto größer die Erfolge. Je größer der Gott, desto größer die Erfolge in Krieg und Auseinandersetzungen. In dem, was einem Menschen geschah, zeigte Gott seine Größe. Wenn der Feind stark war, so sprach das dafür, dass der Feind einen starken Gott hatte. Und wenn die eigene Situation misslich bis schlecht war, dann sprach das dafür, dass der eigene Gott halt nicht so stark war wie der Gott des Gegners. Und so ist der Ruf nach Hilfe hier: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Nichts anderes als die Einforderung eines Gottesbeweises. Gott, wenn du groß bist, dann beweise es. Beweise es, indem du eingreifst, indem du mich errettest und mir den Sieg schenkst. Denn mein Sieg ist doch dein Beweis, ist doch der Beweis für deine Existenz. Mein Sieg ist der Beweis für deine Größe. Mein Sieg ist der Beweis für deine Überlegenheit. Und so sind auch die ganzen Stellen in den Psalmen zu verstehen, die uns doch oft so ganz quer im Magen liegen. Psalm 139: Ach Gott, wolltest du doch die Blutgierigen töten? Oder Psalm 3: Wenn denn du, Gott, schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Gottlosen Zähne. Psalm 110: Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Ja, diese Stellen lassen sich gar nicht mit unserem Verständnis der Feindesliebe und des christlichen Ethos verbinden. Doch das müssen sie auch nicht. Hier geht es um etwas anderes, nämlich darum, das Denken der Menschen damals zu verstehen. Götter offenbaren sich im Sieg. Götter zeigen ihre Größe und Macht in dem Sieg gegen ihre Feinde. Das, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Einforderung eines Gottesbeweises. Herr, wie lange noch? Herr, wie lange willst du dich noch verbergen? Herr, wann erscheinst du und beweist, dass es dich gibt? Wann erscheinst du und lässt die Menschen erkennen, dass du Herr bist? Und der Mensch in diesem Setting, der ist nur ein Spielball. Es geht nicht wirklich um den Menschen. Es geht darum zu beweisen, dass Gott Gott ist. Und es geht darum zu beweisen, dass Gott größer ist als die anderen Götter. Das Anliegen des Menschen ist ganz klar: Gott offenbare dich, Gott beweise dich, Gott zeige dich. Ich will wissen, dass du bist. Und die ganze Welt soll sehen, dass du da bist. Ja, wie verständlich und wie nachvollziehbar. Haben wir nicht alle schon mal darum gebetet: Gott, zeige dich? Gott, wenn das passiert, dann glaube ich. Und wie viele Menschen berichten doch auch von Erfahrungen. Ich habe das und das von Gott erlebt. Ich bin wieder heil nach Hause gekommen, obwohl ich in Unwetter und Gefahr unterwegs war. Mein Befund war negativ, obwohl ich so schlechte Ausgangslagen hatte. Ich habe die Prüfung bestanden, obwohl ich so wenig Zeit zum Lernen hatte. Gott offenbare dich, Gott zeige dich, so beten wir. Ich sage nicht, dass es all diese Erfahrungen nicht gibt. Und ich merke an, dass ich diese Erfahrungen in keiner Weise kleinreden möchte. Es gibt diese Erfahrungen und diese Erfahrungen sind doch auch so wertvoll für uns. Gerade auf dem Hintergrund dessen, was wir eben gehört haben. Diese Erlebnisse stärken uns, sie stärken unseren persönlichen Glauben. Sie wirken nach und sie verändern unser Leben. Und doch, es gibt keine Garantie, kein Recht auf das Erscheinen oder das Eingreifen Gottes. Es gibt kein Recht auf einen Gottesbeweis. Es gibt keine Verpflichtung Gottes. Und nun kommen wir zu einem weiteren spannenden Aspekt. Wir haben gesehen, dass es hier letztlich um den Gottesbeweis geht. Die Menschen fordern diesen. Die Menschen wollen wissen, wer der wahre Gott ist. Und so wendet sich der Psalmist an Gott und sagt, indem er bittet, indem er betet, indem er bettelt. Und er tut dies auch mit sehr eindrücklichen Bildern. Er spricht von Sorgen und vom Tod. Er spricht von seiner Seele, von seinen Ängsten und von seinem Herzen. Er spricht auch von Ruhm und Macht und von Freude oder besser gesagt von Schadenfreude. Und mit diesen eindringlichen Bildern versucht der Psalmist, Gott bei seiner Ehre zu packen. Wem soll denn der Ruhm gelten, Gott? Dir oder den anderen Göttern? Und er versucht Gott argumentativ zu überzeugen, Gott, das ist doch jetzt deine Chance, allen zu zeigen, dass du der wahre und der mächtige Gott bist. Wir fühlen uns so ein bisschen an die Versuchung Jesu in der Wüste erinnert. Und da heißt es in einem Part, wo es darum geht, dass Jesus sich von der Zinne des Tempels stürzen soll. Und da sagt der Teufel, es steht in Matthäus 4, bist du der Sohn Gottes, so wird er seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und auch das ist wieder ein Zitat aus dem Psalm. Aber jetzt übersetzt heißt das doch, wenn du das tust, nämlich dich von der Tempelzinne zu stürzen, dann werden die Menschen in dir den göttlichen Ursprung sehen und sie werden ihn anerkennen. Deine Mission wäre in 0,0 erfüllt. Du hättest den Beweis deiner Göttlichkeit erbracht. Boah, du könntest dir 3 Jahre harte Arbeit und einen qualvollen Tod sparen. Versuchung eben. Und was macht nun Gott in unserem Psalm? Wie reagiert er? Fast ist es, als hält die Welt den Atem an. Gott verweigert den Gottesbeweis. Gott bleibt stumm. Schaut euch nochmal den Text an. Obwohl wir hier die ganze Zeit über Gott reden, hat Gott keine wörtliche Rede. Im Deutschunterricht würde man jetzt sagen, da sind keine Gänsefüßchen. Gott kommt in diesem Psalm und auch in den anderen Psalmen, aber nur so am Rande, nicht zu Wort. Gott zeigt keine Präsenz durch irgendwelche Aussagen. Sonst würde der Psalmschreiber ja nicht immer wieder beten, wie lange, wie lange, wie lange. 4 lange Male. Und diese Verweigerung Gottes entspricht oft auch unserer persönlichen Erfahrung. Wir beten und der Himmel antwortet nicht. Wir bitten und der Himmel bleibt stumm. Wir versprechen uns diesem Gott, doch wir erhalten keine Antwort. Wir beten, Herr, wenn es dich gibt, dann. Oder Herr, wenn das oder das passiert, dann. Dann werde ich glauben, dann werde ich mich zu dir bekennen, dann. Eigentlich sagen wir damit nichts anderes als, Gott, jetzt ist deine Chance. deine Chance, um dich zu beweisen. Und wenn du dich beweist, dann wirst du uns als Jünger und Jüngerinnen gewinnen. Genau betrachtet ein Kuhhandel, den wir Gott hier vorschlagen. Gott, jetzt ist deine Zeit. Gott, jetzt. Und was macht Gott? Gott schweigt. Wie lösen wir das Ganze denn jetzt auf? Wir haben ja festgestellt, dass dieser Psalm kein Zufallsprodukt ist. Dieser Psalm ist eine Komposition. Und nachdem in den Versen 2 bis 5 die Situation und auch diese verschiedenen Anliegen dargestellt worden sind, zielt der Psalm jetzt auf die Auflösung, auf den Höhepunkt sozusagen, auf das Highlight. Und das lesen wir in Vers 6. Und ich weiß, insgeheim wartet ihr schon die ganze Zeit darauf, dass wir uns jetzt den Vers 6 angucken. Wir lesen da: Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Moment mal. Sind wir jetzt im falschen Film? Ich meine, 5 Verse lang wird gejammert und geklagt. Und dann das hier. Hier ist plötzlich von Vertrauen, von Freude und von Gesang die Rede. Und Gott selber, der wird mit Begriffen wie gnädig, hilfreich und barmherzig charakterisiert. Und hier begegnet uns ein weiteres Stilelement, das häufig in den Psalmen auftritt. Der Widerspruch. Und so stehen die Verse 2 bis 5 und der Vers 6 in einem krassen Widerspruch zueinander. Auf der einen Seite Verzweiflung, Angst und das Gefühl der Verlassenheit und auf der anderen Seite Zuversicht, Freude und Lob. Und wenn wir die Begriffe so wirken lassen, dann sehen wir fast ein Gemälde. Ein Gemälde, das durch dunkel und hell wirkt. Es wirkt durch die Kombination von Schwere und Leichtigkeit. Doch wie ist das möglich? Es ist nur ein kleines Wort, aber dieses kleine Wort hat es in sich. Und wir lesen es gleich zu Beginn des 6. Verses. Ich aber. Aber. In dem Aber steckt die Kraft des Glaubens. Mit dem Aber verlassen meine Gedanken den rationalen Bereich und betreten den Bereich des Glaubens. Glauben entgegen aller Widrigkeiten. Glauben entgegen diesem Schweigen Gottes. Glauben entgegen dieses fehlenden Gottesbeweises. Und auch die Feinde haben in Vers 6 keinen Platz mehr. Es ist, als wären sie plötzlich egal. Es geht auch nicht um Genugtuung nach dem Motto, Ätsch, ich hatte doch recht, Ätsch, mein Gott ist doch größer. Darum geht es nicht. Es geht nicht ums Recht haben. Es geht auch nicht darum, wer gewinnt. Das sind Kategorien, die Gott fremd sind. Gott steht über diesen Dingen, weil er Gott ist, gerade deshalb. Dieser Vers 6 ist ein Bekenntnis. Ein persönliches Bekenntnis, denn mein Herz freut sich. Hier wird deutlich, dass es Gott nicht um Sensationen geht. Es geht ihm nicht um den großen Auftritt. Es geht ihm nicht darum, alle durch seine Übermacht in den Glauben zu zwingen. Nein, es geht ihm um den reinen Glauben. Und so ist der 6. Vers ein Glaubensbekenntnis. Noch ein Aspekt, der ganze Psalm steht von der Zeitform her in der Gegenwartsform. Sowohl die Verse 2 bis 5 als auch der 6. Vers sind in der Gegenwart geschrieben. Es ist also beides parallel vorhanden. Klage und Zuversicht, Angst und Freude, Verlassenheit und Gewissheit. Durch ein weiteres Stilelement wird diese Zuversicht deutlich. Vom ersten Wort an Herr in Vers 2 bis zum letzten Vers dieses Psalmes, da wird Gott durchgängig als Gegenüber angesprochen. Gott wird angesprochen als Herr, er wird angesprochen als Du, er wird tituliert mit Mein Gott. Ja, stimmt. Gott wird gerügt als ein Säumiger, als ein Gott, der sich verbirgt. Doch die Existenz Gottes an sich wird nicht in Frage gestellt. Gott ist und Gott bleibt für den Psalmbeter existent. Was bleibt nun? Als ich mich mit diesem Thema und diesem Psalm beschäftigt habe, es war schon fast erschreckend, da wurde dieses Thema in unserer Familie Realität. Ich habe mich vergewissert, dass ich diese Begebenheit ihr erzählen darf. Es geschah Folgendes. Nach einem Verwandtenbesuch war ein Familienmitglied mit dem Auto unterwegs nach Hause und es kam zu einem Unfall auf der Autobahn. Es war ein sehr schwerer Unfall. Es war ein unverschuldeter Unfall, verursacht durch die Unaufmerksamkeit eines anderen Autofahrers. Worauf ich jetzt hinaus will, ist nicht der Unfall an sich oder die Schwere oder was da passiert ist. Es ist die damit zusammenhängende Frage, die sich da plötzlich gestellt hat. Da wurden in unserem Familienchat plötzlich Dinge thematisiert. Da wurde gesagt, da betet man für eine gute Heimfahrt und dann das. Und im großen Schrecken und in dieser Angst, da fallen Äußerungen wie, ich bin durch mit Gott. Wenn Gott das nicht verhindern kann, was soll ich dann mit ihm? Und das sind keine dahergesagten leeren Worte. Nein, das war Verzweiflung und das war Enttäuschung und das war ganz tiefe Hilflosigkeit. Gott, wo warst du denn, als wir dich riefen? Wo warst du denn, als wir dein Ohr brauchten? Wo warst du, als wir gebetet haben? Wo war deine Aufmerksamkeit, als wir in der Not waren? Und dann wendet sich das Blatt. Es wendet sich von der Anklage zu Dankbarkeit. Und das in einem Moment, wo noch nicht klar ist, wie die Unfallfolgen sein werden. Es ist noch nicht klar, ob eine OP nötig ist. Es ist noch nicht klar, ob bleibende Schäden zu erwarten sind. Und doch findet in dieser unklaren Situation ein Durchringen zum Glauben statt. Gottes Spuren werden gesehen, in dem, was gerade nicht passiert ist, in dem, was hätte noch passieren können. Und auf der Grundlage dieser sehr persönlichen Lesart der Situation, da erwacht der Glaube neu zum Leben. Und dann steht in dem Chatverlauf unserer Familie dieser Satz: Ich denke, ich habe meinen Schöpfer wiedergefunden und will mich an den Ratschlag halten. Egal was kommt, den Glauben nicht verlieren. Soweit der Bericht von unserer Familie. Was bleibt nun? Für den Menschen bleibt die Frage nach dem Gottesbeweis offen. Gott lässt sich nicht beweisen. Gott entzieht sich diesem Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit. Und gerade weil er sich diesem Gottesbeweis entzieht, ist und bleibt er Gott. Halten wir fest. Gott offenbart sich dem Einzelnen in Zeiten der Not und in Zeiten der Zuversicht. Gott bleibt für alle, die dem Unglauben ein bewusstes Aber entgegensetzen. Glauben geschieht im Aber. Und Glauben geschieht in meinem Herzen. Glauben geschieht nicht durch Beweisaufnahme im öffentlichen Raum, sondern in dem Bekenntnis des Herzens. Und so hören wir ihn noch einmal in einem Stück, den 13. Psalm. Hilferuf eines Angefochtenen. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut.